Es geht nicht um unsere Intelligenz, nicht um unsere Schulbildung. Wir stoßen an Grenzen, das ist uns völlig bewusst. Jesaja 40, Vers 18, wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Es gibt nichts Vergleichbares. Wenn ich daran denke, Gott sprach, ein unfassbares Universum war da und er hat jedem Stern einen Namen gegeben, hat jedem Stern gezählt, das kann ich nicht begreifen. Das kann ich nicht fassen. Das geht nicht da oben rein. Das ist klar. Wenn es darum geht, Gott zu erkennen, gibt es ein paar Grundvoraussetzungen, die notwendig sind. Eine habe ich genannt. Dass ich die Sehnsucht habe, ich möchte ihn kennenlernen. Zweite Voraussetzung, Epheser 1, Vers 17. Epheser 1, Vers 17. Ich lese schon ab Vers 16, der Paulus betet hier. Und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Haben wir ganz persönlich schon einmal gebetet? Herr, schenke meinen Geschwistern in der Gemeinde, schenke allen Gläubigen auf dieser Erde, schenke nicht nur ihnen, sondern auch mir erleuchtete Augen des Verständnisses, damit ich begreifen kann, dass wir begreifen können, wie Gott ist und was er für uns getan hat. Wir haben eben an Golgatha gedacht. Das kann routinemäßig ablaufen. Oder ich kann darum beten, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe, was es dich gekostet hat, auf Golgatha für mich persönlich zu sterben. Genau das kann mein Leben vollständig verändern. Ich bin froh und dankbar, dass wir jeden Sonntag dieses Mahl feiern. Seit fast 24 Jahren. Und jeden Sonntag, fast jeden Sonntag in 24 Jahren, muss ich sagen, bin ich berührt von dem, was auf Golgatha geschehen ist. Keine Routine. Ich bete darum, Herr, öffne mir das Herz, dass ich sehend werde, dass ich sehe, was es dich gekostet hat. Das prägt mein Leben. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, der wir es vernommen haben, nicht für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Ansicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und in ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Darum betet Paulus. Meine Sehnsucht, ihn besser kennenzulernen, das Gebet von absolut fundamentaler Bedeutung, dass ich bete darum, dass die Geschwister und dass auch ich selber wachse in der Erkenntnis. Und jetzt noch die Herzenseinstellung, Philipper 3, Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden, gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, denn ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Man muss sich diesen Gedanken mal vor Augen führen. Es geht um die Sehnsucht, es geht um mein Gebet und es geht um meine Herzenseinstellung. Alles andere ist Dreck. Aller Karriere, aller Reichtum, aller Wohlstand, aller Ehre, alles, was es überhaupt gibt, alles, was es gibt, sagt Paulus, ist für Dreck zu rechnen. Gegenüber was? Dem, dass ich Christus mehr erkenne. Wisst ihr, wann Paulus das schreibt? Nach über 20 Jahren seines Dienstes, dieser Mann, der eine Offenbarung von Gott hatte, der Offenbarung von Gott hatte, der eine Weisheit von Gott hatte, der Erkenntnis hatte, die uns bei uns allen übersteigt. Und dieser Mann sagt nach über 20 Jahren, nach was ich mich sehne, ist nach der Erkenntnis Jesu Christi. Ist das nicht ein Ansporn für uns alle? Gibt es etwas, was wichtiger ist? Ich bringe jetzt mal ein Beispiel, um uns das ganz deutlich vor Augen zu führen, was das heißt. Hiob, aus dem Alten Testament, Gott sagt über den Hiob zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Ein rechtschaffener Mann, der vor Gott wandelt? Der wirklich den Weg geht, den ich ihm vorgezeigt habe, der wirklich vorbildlich ist in seinem Verhalten, der Erkenntnis Gottes hatte. Hast du diesen untadeligen, rechtschaffenen Mann gesehen, der Gott fürchtet und das Böse meidet, der dann alles verliert und niederfällt und Gott anbetet und ihm dankt für dieses Leid? So steht's da. Gott, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Genauso wie Hiob ist. In diesem Stadium, so sind viele, viele, viele Christen heute. Und das ist das, was mich selber erschreckt hat vor 1,5 Jahren, wo ich mich damit beschäftige, habe ich gedacht, genau so ist es. Wisst ihr, dass es vom Kapitel 1 zu Kapitel 42 einen gewaltigen Unterschied gibt? Dieser rechtschaffene Mann, der Gott fürchtet, das Böse meidet, der sagt am Ende von diesem Buch etwas Gewaltiges. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Vom Hörensagen. Er wusste, er hat gehört von Gott. Und so wissen wir von Gott. Wir haben gelesen von Gott. Aber dann sagt er, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Merken wir den Unterschied? Und das hat eine Reaktion zur Folge. Die ist immer die gleiche. Stellt euch mal vor, die König von Saba, die hatte vom Reichtum Salomos gehört. Von seiner Weisheit, von seiner Macht. Einfach von diesem wunderbaren Königreich, von diesem Friedensreich. Sie hatte gehört. Vom Hörensagen wusste sie. Und dann kam sie und hat es mit ihren eigenen Augen gesehen. Und da war sie tief beeindruckt von dem, was sie gesehen hat. Und jetzt ist die Frage an uns: Haben wir die Herrlichkeit Gottes mit unseren Herzensaugen gesehen? Sind wir tief ergriffen von der Herrlichkeit Gottes? Dann kommt eine Reaktion. Und das trägt sich im Alltag aus. Hier die Reaktion, nur eine: Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Das ist die Reaktion. Wie oft ist es mir schon so gegangen, dass ich gesündigt hatte? Jetzt sagen wir mal, es war gar nicht so schlimm. Und ich weiß ja als Christ, und die Sünde bekennt man. Aber wenn ich stille werde und begreife, dass ich vor einem heiligen Gott gesündigt habe, nehmt ihr mal Jesaja Kapitel 6. Heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die Reaktion von Jesaja: Ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Das ist die Reaktion, wenn man sehend wird, wenn man geistig sehend wird für die Realität, dann bricht man vor einem heiligen Gott zusammen und begreift, dass man schuldig ist vor Gott. Und ich behaupte einfach, dass die Gottesfurcht unter uns Christen sehr, sehr stark abgenommen hat, weil die Erkenntnis Gottes fehlt. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Wie ist es denn möglich geworden, Geschwister, wie ist es denn möglich geworden, dass so viele Christen heute sich an Sünde an Unreinheit gewöhnen. Ich lese noch eine Stelle, Hosea Kapitel 4, das macht es sehr deutlich. Hosea Kapitel 4, Vers 1, hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Fluchen und Lügen, Morden und Stehlen und Ehebrechen hat überhand genommen und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Vers 6, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Ich glaube nicht, dass hier jemand drunter ist, der schon einen Mord begangen hat oder vielleicht nicht einmal einen Ehebruch begangen hat, aber es steht doch hier. Wie, Geschwister, ist es möglich geworden, dass die Gemeinde Jesu Christi heute von der Welt geprägt wird? Die Gemeinde Jesu Christi lässt sich immer mehr von den Gedanken dieser Welt prägen. Das heißt, sie übernimmt immer mehr den Lebensstil dieser Welt. Sie übernimmt immer mehr die Sprache dieser Welt, die Mode dieser Welt, die Musik dieser Welt. Wie kann es sein, dass es heute in der Gemeinde Jesu christliche Rockmusik gibt zum Beispiel? Oder wieso kann es sein, dass so viele Christen heute charismatische Musik hören, ohne zu merken, dass etwas verkehrt ist? Wieso denn? Weil sie keine Erkenntnis Gottes mehr haben. Wie kann es sein, dass wiedergeborene Verwitwete heute in einer wilden Ehe zusammenleben, ohne zu heiraten? Wieso? Wie geht es? Wie geht sowas? Wie kann es sein, dass zwei Menschen, die wirklich wiedergeboren und getauft sind, in einer ehenähnlichen Verhältnis zusammenleben in der gleichen Wohnung und die Gemeinde sagt nichts dazu? Das sind Realitäten, die heute absolut da sind. Jetzt könnt ihr sagen, bei uns nicht. Wie viele junge Menschen heute haben ein Handy und versündigen sich fast täglich daran, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Wie viele erwachsene Brüder, reife Brüder, Brüder, die predigen das Wort Gottes, die am Internet sich versündigen? Wie geht das? Nur dann, wenn ich keine Erkenntnis Gottes habe, so wie es hier steht. Warum gibt es in der Gemeinde Jesu so viele Streitigkeiten, so viele Entzweiungen über Nebensächlichkeiten? Wie kann es sein, dass wiedergeborene Christen einen Streit haben über das Erbe? Wie kann das sein? Weil sie keine Erkenntnis Gottes haben. Und so könnte ich jetzt weitermachen. Ne? Ist uns das Problem bewusst? Warum verbringen wir so viel Zeit heute an unnötigen Dingen, an vergänglichen Dingen und haben keine Zeit fürs Reich Gottes? Wieso? Keine Erkenntnis Gottes. Wie viele unreife Gläubige gibt es heute, die nicht mehr unterscheiden können zwischen Licht und Finsternis? Der Paulus sagt den Korinthern, 1. Korinther 15, Vers 54, werdet doch wirklich nüchtern und sündiget nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich zur Beschämung. Haben wir schon einmal wirklich uns viel Zeit genommen, um darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass Gott souverän ist? Dass Gott heilig ist? Dass Gott allmächtig ist? Und was für ein Trost, ich muss ja die andere Ebene auch noch bringen, was für ein Trost, was für ein Friede strömt aus diesen Gedanken, wenn ich weiß, der souveräne Gott, der allmächtige Gott hält mein Leben, mein kleines Leben in seinen Händen, und das stehe ich 100% dazu, niemand, keine Macht dieser Welt kann mich aus seinen Händen reißen. Steht geschrieben, weil er allmächtig ist. Ich weiß, dass es Christen gibt, die immer mehr in die Sünde gehen, das ist eine völlig andere Ebene. Aber zuerst einmal freue ich mich ungemein daran, dass dieser allmächtige Gott jeden Sturm meines Lebens stillen kann. Er, der die Naturgesetze aufhebt, um seine Ziele zu erreichen. Er hält mein Leben in seiner Hand. Was für ein wunderbarer und herrlicher Trost steckt in diesen Gedanken, dass der souveräne Gott alles kontrolliert und alles in seinen Händen hält. Noch einmal Hosea Kapitel 6, Vers 6. Da steht, Denn an Liebe habe ich Wohlgefallen und nicht an Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfer. An Liebe und an Gotteserkenntnis habe ich mehr Wohlgefallen als daran, dass du mir dienst. Darf ich das so sagen? Das hat mich getroffen. Ich kann mich an eine Phase in meinem Leben erinnern, da habe ich jeden Tag das Evangelium verkündigt. Jeden Tag. Ich war nur unterwegs fürs Reich Gottes. Und ich hatte die Beziehung zu meinem Herrn in dieser Zeit verloren. Mir war das Dienen viel wichtiger wie die Beziehung zu meinem Herrn. Genau deshalb gebe ich es weiter. Das Wichtigste in meinem Leben ist meine Beziehung zum Herrn. Er liebt mich und ich soll ihn auch von ganzem Herzen lieben. Und eine Beziehung wird aufrechterhalten, dass ich Gemeinschaft mit ihm allein verbringe. Ich weiß genau, was ich heute Abend tue, wenn ich heimkomme. Ich werde mir Zeit nehmen, mit meiner Frau zusammensitzen und werde mit ihr sprechen. Und sie spricht mit mir. Warum? Weil ich sie von Herzen liebe. Und ich liebe meinen Herrn Jesus Christus mehr wie meine Frau. Und deshalb verwende ich mehr Zeit noch mit der Beziehung zum Herrn. Und ich habe eine Zeit gehabt, wo mir die Opfer wichtiger waren, wie die Beziehung zu meinem Herrn. Das steht hier. Es ist wichtiger, Zeit mit ihm zu verbringen. Warum eigentlich? Warum? In der Welt sagt man ein Sprichwort, sag mir, wer deine Freunde sind, und ich sage dir, wer du bist. Diese Beziehung zu Christus, wenn ich mit ihm zusammen bin, die färbt ab. Die wirkt auf mein Leben ein. Und das steht wörtlich geschrieben in der Bibel. 2. Korinther 3, Vers 18. Genau das steht geschrieben. Was geschieht denn hier? 2. Korinther 3, Vers 18. Da steht, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt. Nicht wir müssen uns verändern. Ich kann mich überhaupt nicht verändern. Das ist ein Gnadengeschenk des Herrn, dass er mich verändert. Wann? Wenn ich Sehnsucht habe, im Wort Gottes seine Herrlichkeit zu sehen, dann werde ich automatisch verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich werde in das Bild Jesu verwandelt, nämlich durch den Geist des Herrn. Das steht da. Und Geschwister, wenn wir Sehnsucht haben, ihn zu sehen, dann werden wir vom Geist Gottes umgestaltet. Und ich muss es jetzt leider ganz kurz machen. Mose lebt in einer ganz schweren Zeit. Das Volk Israel hat das goldene Kalb gemacht und Gott wollte dieses Volk vernichten. Er wollte nicht mehr mit ihm weitergehen. Und dann steht geschrieben im 2. Mose Kapitel 34, dass als er vom Berg herunterkam, da hat sein Angesicht geleuchtet, oder? Warum? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Mose vom Berg kommt, obwohl Gott gesagt hat, ich werde das Volk vernichten, obwohl das Volk Israel ein goldenes Kalb gemacht hatte? Und jetzt leuchtet er. Das passt doch gar nicht. Er war 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart des Herrn. Und deshalb leuchtet er. Und es steht geschrieben, dass der Herr mit ihm reden konnte, wie ein Freund mit einem Freund redet. Kann er das mit mir auch? Ich habe keine Zeit, 40 Tage, 40 Nächte. Aber habe ich am Morgen früh, hatte ich heute Morgen früh Zeit, vor das Angesicht Jesu Christi zu treten? Ist das wichtig? Es gibt viele Gläubige, die verhalten sich wie Touristen. Also ich fliege demnächst zu meiner Tochter auf die Philippinen und ich bin überzeugt, ich werde viele Bilder machen. Wisst ihr, wie man das macht bei den Bildern? Da sieht man einen wunderschönen Schmetterling, klick, und dann geht man weiter. Ne? Da sieht man wieder was anderes, klick, und geht weiter. Ein Schnappschuss. Ne? Das nimmt man mit heim, den Schnappschuss. Aber wir werden verwandelt in das Bild Jesu Christi durch eine Langzeitbelichtung. Durch eine Langzeitbelichtung. Und viele Christen heute, die lesen morgens das Kalenderblatt. Ich auch. nachdem die Langzeitbelichtung stattgefunden hat. Wenn ihr wirklich mal euch viele Gedanken über dieses Thema von heute machen wollt, dann studiert mal 2. Mose 33 und 2. Mose 34. Dort findet ihr alles, was zu diesem Thema wichtig ist. Ich versuche ein paar Stichpunkte noch zu geben. 2. Mose 34, Vers 1. Von was werde ich geprägt? Und der Herr sprach zu Mose: Haue dir zwei steinerne Tafel zu, wie die ersten waren, damit ich die Worte darauf schreibe, die auf der ersten Tafel waren, die du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir auf die Spitze des Berges trittst. Und lass niemand mit dir hinaufsteigen, dass niemand um den ganzen Berg her gesehen werde. Lass auch keine Schafe und keine Rinder diesen Berg hinweiden. Und Mose hieb sich zwei steinerne Tafel zurecht, wie die ersten waren, und er stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seiner Hand. Das ist die Botschaft. Seit einem Jahr steht bei mir auf meinem Kalender, nicht immer, aber sehr oft, Berg Sinai. Warum? Dass ich mich neu daran erinnere, was Gott möchte. Er möchte, dass ich jeden Morgen, Geschwister, jeden Morgen, nicht Abend, hier steht früh am Morgen, auf den Berg Sinai steige. Man sagt, man braucht ungefähr 8 Stunden, um auf den Berg Sinai zu kommen. Ich habe es nicht nachgeprüft. Aber es ist ein anstrengender Aufstieg zum Berg Sinai. Und was sollte er tun? Er sollte zwei steinerne Tafeln mitbringen und Gott wollte die Worte darauf schreiben. Er möchte in mein fleischernes Herz die Worte Gottes hineinprägen, stimmt's? Und deshalb soll ich auf den Berg Sinai steigen. Und wie? Wie? Und das ist so schwer. Ich soll jeden Menschen zurücklassen. Niemand geht mit hinauf. Ich habe mein Zimmer im 3. Stock oben. Aber wenn ich oben in meinem Zimmer bin und anfange zu beten, dann fallen mir manchmal Menschen ein. Dann fällt mir plötzlich ein, oh, heute Nachmittag habe ich noch ein Gespräch und morgen Abend gehe ich dahin. Kennt ihr das? Wisst ihr, wie wichtig es ist, alle zurückzulassen? Und wisst ihr, wie wichtig es ist, die Tiere zurückzulassen? Er sollte kein Tier mit an den Berg nehmen. Warum? Die Arbeit muss auch zurückbleiben. Wie oft sind wir da oben und denken schon an unsere Arbeitsstelle oder die Schwestern denken schon dran, was heute alles im Haushalt noch zu tun ist und die Kinder, der Arzttermin und... Kennt ihr das? Und jetzt wollt ihr stille werden, um zu erkennen, dass er Gott ist. Wie groß ist meine Sehnsucht? Wisst ihr, dass von Mose geschrieben steht, er sagte in diesem Kapitel, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. In der schweren Zeit hat er eine Sehnsucht, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und ich bin überzeugt, wir alle haben immer wieder mal Sorgen, ob sie Kinder sind oder am Beruf ist oder wo es auch sein mag. So viele Dinge, die uns beschäftigen und jetzt gehe ich da hoch und will hören, was Gott mir zu sagen hat. Und ich denke an meine Sorgen, an meine Probleme, an irgendwelche Dinge, die zu erledigen sind. Und jetzt glauben wir wirklich, dass Gott spricht? Da liegt unser Problem. Ich nehme noch ein Beispiel. Psalm 63. Der David, der hatte ein Riesenproblem. Der wurde von seinem Sohn Absalom vom Thron gestoßen. Er floh in die Wüste. Jetzt, Geschwister, nach was sehen das sich? Wohin richtet er seine Augen? Wohin? Sehen das sich nach Durst, nach Trinken, nach Wasser in der Wüste? Oder sehen das sich danach, Herr, bestrafe meinen Sohn Absalom, der hat so ein großes Unrecht getan? Was macht David? Er geht auf den Berg Sinai und will die Herrlichkeit Gottes sehen. O Gott, du bist mein Gott. Früher suche ich dich, nicht spät am Abend. Geschwister, ich sage es ganz deutlich, das ist meine feste Überzeugung, du kannst niemals, niemals am Tag das nachholen, was du am Morgen tun musst. Nicht musst, kannst, sollst. ist es dir ein Verlangen. Du musst, es ist etwas so fundamental Wichtiges, morgens, bevor die Sonne heiß wird und das Manna stinken wird, musst du deine stille Zeit machen. 2. Mose 16, ne? O Gott, du bist mein Gott, früher suche ich dich. Meine Seele dürstet nach Wasser? Nein, nach dir. Mein Fleisch machtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum, denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen, so will ich dich loben mein Leben lang in deinem Namen meine Hände aufheben, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf. In einer so schweren Situation ist Mose auf dem Berg Sinai und er hat Sehnsucht nach Gott, nach seiner Herrlichkeit. Und das wird mein Leben, egal wie schwer mein Leben gerade ist, es wird mein Leben vollständig verändern. Vollständig. Wenn ich am Morgen diese Sehnsucht habe, dann wird etwas ganz automatisch geschehen, ohne Frage. Genau das finden wir in 2. Mose 34. Lest mal bitte die Verse weiter. Nachdem Mose auf dem Berg war, offenbart Gott sein Wesen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und daraufhin fällt er nieder und betet an. Logische Folge. Ich lese mal ein Gebet, das uns einfach zeigt, wenn ich Gott vor Augen habe. 1. Chroniker, Kapitel 29, Vers 11. 1. Chroniker, 29, Vers 11. Dieses Gebet sollte uns tief ins Herz gehen. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles, in deiner Hand stehen Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Dieser David ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Er ist erfüllt von dem Wesen Gottes. Und das wird dazu führen, dass ich alle meine Ängste, meine Unsicherheiten, meine Zweifel oder was ist, oder mein, wenn ich denke, ich bin doch gar nicht brauchbar fürs Reich Gottes, das wird alles wegräumen. Das wird mich immer näher zum Herrn bringen und es wird dazu führen, dass ich ihn tiefer kennenlerne, ihn mehr verehre und es wird vor allem dazu beitragen, dass mein Leben immer mehr ein hingegebenes Leben ist, ein Leben in der Hingabe. Und genau das will der Feind verhindern. Und es ist nicht die Sünde, die am Anfang steht, die das verhindert. Es ist am Anfang nur die Passivität, in dem, dass ich Gott nicht kennenlernen will. Dass es mir kein Herzensanliegen ist, ihn mehr kennenzulernen. Und das wird irgendwann immer mehr dazu führen, dass Christen kaum noch die Bibel lesen. Und es gibt, wenn ich heute ein Seelsorgegespräch habe, erste Frage, oder erste, was ich sage, erzähl mal, wie hast du dich bekehrt? Zweite Frage, wie sieht deine stille Zeit aus? Damit habe ich 90% des Problems gelöst. 90%. Ich will Zahlen so mal vorsichtig sein. Aber merken wir, wo das Problem ist? Stille Zeit. Auf den Berg Sinai gehen, um dort Zeit zu verbringen. Nicht 5 Minuten. Viel Zeit. Um es abzuschließen, was kann uns hindern? Was kann mich jetzt hindern, ab jetzt wirklich eine Sehnsucht zu haben? Ich sage, eins der großen Probleme, wenn man viele Jahre gläubig ist, ist die Routine. Ein Problem ist die Routine. Dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ich kann wie ein Wissenschaftler die Bibel untersuchen. Ich kann die Bibelverse auswendig lernen. Aber sie haben keine Auswirkung in meinem Leben. Das heißt, es geht einfach routinemäßig drüber. Ich habe die erste Liebe verlassen. Wenn ich damals, wo ich zum Glauben kam, versucht hätte, Fußball und Jesus Christus oder der andere Fußball, Jesus Christus und der Beruf. Komische Aussage, oder? Ich muss arbeiten gehen. Natürlich muss ich arbeiten gehen. Ich muss Geld verdienen. Es ist biblisch, dass ich für meine Familie sorge, gar keine Frage. Aber welchen Beruf? Einen solchen Beruf, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich leben kann. Punkt. Nicht mehr. Wie viele Brüder, vor allen Dingen heute, machen Karriere im Beruf? Das Herz ist geteilt. Sie sind so stark da drin, oder es können ja so viele Dinge sein. Das heißt, meine erste Liebe verlassen. Oder, dass ich nicht jeden Tag im Grunde mein Leben auf den Altar lege und wirklich brauchbar bin für das Reich Gottes. Es ist einfach ein gewohnheitsmäßig, ich gehe gewohnheitsmäßig in die Gemeinde, ich tue gewohnheitsmäßig beten, ich tue gewohnheitsmäßig meine Bibel lesen. Es ist alles Routine ohne Herz. Ohne Herz. Ohne erfüllt zu sein. Diese Sünderin, die zu Jesus Christus kommt, die wagt es nicht, von vorne zu ihm zu treten. Sie fällt hinten zu seinen Füßen, sie weint und sie wäscht die Füße Jesu Christi mit den Tränen und trocknet in den Haaren das wieder trocken, nicht aus Routine. Sondern durch ein tiefes Ergriffensein von der Liebe Jesu Christi für die Gnade, die sie empfangen hat. Und dann, zweiter Bereich, die fehlende Stille. Ich habe das schon eben angekündigt. Die fehlende Stille auf dem Berg Sinai. Heute denken wir, wie kann man denn in einer hektischen Zeit, in einer so schnelllebigen Zeit, überhaupt noch zur Ruhe kommen? Wer von uns hat noch Zeit? Wer nimmt sich noch Zeit? Ich war vor zwei Wochen jetzt, war ich in Kempten unten, auch auf so einer Jugendfreizeit. Und die Jugendlichen waren am Tag mal weg und ich bin dann spazieren gegangen. In den Bergen oben, 1000 Meter hoch. Ich war völlig allein. Und dann steht man da im Schnee. Wisst ihr, was da ist? Etwas Unangenehmes. Absolute Stille. Kein Auto, nichts. Kein Geräusch, nichts. Ich suche ganz bewusst genau diese Stille. Das geht nicht in zwei Minuten. Man braucht manchmal lange Zeit, um stille zu werden. Vielleicht sollten wir uns mal angewöhnen, wenn wir in so ein Zimmer kommen, wie ich eins habe, erst einmal 5 Minuten oder 10 Minuten mal ruhig zu sein, bevor ich bete. Ich bin manchmal schon eine Stunde spazieren gegangen. Ich habe nicht gebetet. Ich habe einfach versucht, ruhig zu werden. Und dann habe ich angefangen zu beten. Der Unterschied ist gewaltig. Der Unterschied ist gewaltig. Jetzt ist nur die Frage, habe ich eigentlich die Sehnsucht, dass das wieder Wirklichkeit wird bei mir, weil ich völlig überzeugt bin, diese Stille vor Gott, dieses Erkennen Gottes wird die Art und Weise, wie ich dann morgen früh bei meinen Schülern bin, völlig anders gestalten. Wenn ich mich im Herzen aufrege, wenn ich hier wütend werde, zum Beispiel bei den Schülern, da weiß ich ganz genau, sofort, in meiner Beziehung zu Christus stimmt etwas nicht. Denn wenn meine Beziehung zu ihm stimmen würde, würde ich richtig reagieren, aber nicht mich aufregen. Wütend werden beim Autofahren ist ein ganz sicheres Kennzeichen, dass ich Christus nicht vor Augen habe. Wenn es mich ärgert, wenn mich jemand beleidigt, merke ich ganz genau, in meiner stillen Zeit stimmt was nicht zum Herrn. Ich bin überzeugt, heute werden viele junge Menschen zum Beispiel, die wären sehr dankbar, wenn ich ihnen jetzt sagen könnte, es gibt da ein wunderbares Computerprogramm, da kann man so die ersten 10 Punkte abhaken und dann funktioniert es. Das gibt's aber nicht. Gott sei Dank gibt's das nicht. Es geht darum, dass ich in einer persönlichen Beziehung zu Christus lebe und dass ich ihn brauche, mehr als alles andere auf dieser Welt. Ein Bruder hat mal geschrieben, einen Tag zu beginnen, ohne eine wirkliche Begegnung mit Gott in seinem Wort und im Gebet zu haben, ist so, als ob man ohne Waffen in den Kampf zieht. Oder die Stille am Morgen ist wie das Auffüllen eines Benzintankes vor einer Tagesreise, bei der du nicht weißt, wann die nächste Tankstelle kommt. Darum geht's. Und jetzt bitte schlagt mal, also zu Hause, 2. Mose 34 auf und lest mal die ganzen Verse weiter. Die sind so lehrreich, so hilfreich, da kann ich nur staunen darüber. 3. Punkt noch. Was fehlt? Der Hunger nach dem Wort Gottes. Der Hunger nach dem Wort Gottes. Die Bibel schreibt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Wir leben, wir Christen, leben vom Wort Gottes. Es ist Geist und Leben. Dieses Wort Gottes gibt uns Kraft zum Wachsen. Petrus sagt, ist ja interessant, ne? Als neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen Milch. Wir müssten doch denken, ist doch merkwürdig, oder? Wieso muss Paulus eigentlich uns auffordern, begierig zu sein? Habt ihr als Eltern oder als Mütter, sage ich mal, habt ihr als Mütter eure Babys schon mal aufgefordert, jetzt trinkt endlich? Wenn wir das sagen, merken wir, das Kind ist krank, gell? Denn wenn es gesund ist, dann wird es trinken. Ein gesundes, neugeborenes Kind hat Hunger, einen Heißhunger nach Milch. Und ein wiedergeborenes, gesundes Gotteskind hat Hunger, geistigen Hunger. Warum? Steht geschrieben, damit wir heranwachsen dadurch. Jemand, der keinen heißen Hunger hat nach dem Wort Gottes, der ist geistig krank. Das ist nicht meine, das sind meine Gedanken, das sind Gottes Gedanken. Nur, das ist leider auch ein Problem, es gibt 30, 40-jährige Glaubensbabys, die immer noch die Milchflasche trinken. Und das ist unnatürlich. Überlegen wir mal, heute Morgen werden hier jetzt Gläubige sitzen, die 30, 40 Jahre gläubig sind und immer noch an ihrer Milchflasche nuckeln. Das ist nicht Gottes Wille, oder? Hebräer 5. Da steht es. Über Vers 11. Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Da steht's. Jetzt ist die Frage, bin ich jemand, der nur Milch genießt? Vielleicht kann jeder darüber nachdenken, was bedeutet es eigentlich Milch und feste Speise? Wo ich das erste Mal 3. Mose gelesen habe, da habe ich überhaupt nichts verstanden. Heute ist das für mich ein Buch mit sehr viel Gewinn. Hier steht, wie ich als Christ leben soll. Wer nicht einverstanden ist, kann das nachher mal äußern. Im 3. Buch Mose steht, wie ich leben soll. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist die Botschaft 3. Mose. Ich habe am Anfang das nicht verstanden. Es war zu fest, die Speise. Ich habe sie nicht verstehen können. Wie ist es heute? Das ist die Frage. Haben wir geistigen Hunger? Warum ist das so wichtig? Noch einen Vers, Josua 1, Vers 8. Warum ist das so wichtig, diesen Heißhunger zu haben? Josua ist dabei, dieses Land des Segens einzunehmen. Und vielleicht noch mal ein ganz einfacher Grundgedanke. Warum ist es so wichtig, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen? Auch darin zu wachsen, was er für mich getan hat. Was hat er denn für mein Leben bestimmt? Das muss ich doch wissen. Und das Volk Israel ist so ein wunderbares Bild für unser geistiges Leben. Er sagt in Ägypten, ich werde euch herausretten und ich werde euch hineinführen in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Gott möchte, dass jeder wiedergeborene Christ jeden Tag seines Lebens im Überfluss lebt. Ich bin gekommen, euch Leben zu geben, ein Leben im Überfluss. Steht's geschrieben? So, und jetzt? Warum sind wir oft am Boden zerstört? Warum erleben wir Niederlagen? Ist doch unnatürlich. Ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Ich weiß es. Aber der Sieg ist da. Er hat uns ihn verheißen. Hier steht Josua 1, Vers 7. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat, weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu verfolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Das ist die Antwort. Mir mangelt es manchmal an Weisheit. Aber durch das Wort Gottes erfahre ich, wie ich reagieren soll. In vielen Bereichen, nicht in allen. Aber wem Weisheit mangelt, der darf auch den Herrn bitten, dass er ihm Weisheit gibt. Also dieser Heißhunger nach dem Wort Gottes, was ich nur erwähne, was noch ein Hindernis ist, ist natürlich die Sünde. Wenn ich in Sünde lebe, keine Frage, dann kann ich Gott in dieser Größe, in dieser Macht, in dieser Herrlichkeit nicht erkennen. Oder wenn ich in meinem Leben die falschen Prioritäten setze. Wenn ich in meinem Leben die falschen Prioritäten setze. Vielleicht da ein Wort, vor allem an junge Geschwister, zum Abschluss. Falsche Prioritäten. Es ist keine Sünde, für mich auf jeden Fall keine Sünde, wenn ich irgend so ein Medium habe wie Handy, Internet, Computer oder so etwas. Das ist keine Sünde zuerst einmal. Und es gibt Geschwister, die sündigen nicht an diesem Gerät. Aber sie verbringen unfassbar viel Zeit mit diesen Geräten, ohne zu sündigen. Und damit haben sie eine falsche Priorität. Sie fühlen sich, und ich habe das live mal erlebt, ein junger Mann, wo ich war, auch über Nacht, sucht seinen Geldbeutel und seinen Autoschlüssel und dann sucht er weiter. Und dann sage ich zu ihm, gell, jetzt suchst du noch dein Handy. Da guckt er mich an, sagt ja. Sage ich, es ist ja undenkbar, dass man ohne Handy weggeht. Da war er erstaunt. Sind wir auch so weit, dass wir sagen, wenn wir ohne Bibel aus dem Haus gehen, dann fehlt mir was? Falsche Priorität. Viele Christen verbringen heute mehr Zeit mit diesen Dingen, mit diesen weltlichen, vergänglichen Dingen, wie mit der Bibel. Falsche Priorität. Viele Christen geben den Zehnten von ihrem Geld. Haben wir schon mal drüber nachgedacht? Den Zehnten meiner Zeit, 2,4 Stunden pro Tag, meinem Herrn zu geben. Für ihn persönlich. Es denkt wahrscheinlich der ein oder andere, wie soll das gehen? 2,4 Stunden, wo soll ich die hernehmen? Merken wir? Wir verbringen aber manchmal viel Zeit mit vergänglichen Dingen, die uns keinen Gewinn bringen für die Ewigkeit. Ich gehe arbeiten. Natürlich gehe ich arbeiten. Ich muss bei uns, wir wohnen im Mieter, mal was reparieren, natürlich. Aber die Priorität ist das Wort Gottes und die Gemeinschaft mit meinem Herrn. Jetzt ist die Frage, habe ich diese Sehnsucht zu wachsen in der Erkenntnis Gottes? Das wird mein Leben prägen im Alltag. Genauso werde ich leben, genauso. So groß meine Sehnsucht ist, so groß wird die Wirkung Gottes in meinem Leben sein. Amen. Wir wollen beten.